ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Viel zu viele verspätete Züge, unzufriedene Fahrgäste, wirtschaftliche Krise. Die Deutsche Bahn ist in einem desolaten Zustand. Das kostet Konzernchef Lutz nun den Job. Verkehrsminister Schnieder kündigte heute einen personellen und strukturellen Neuanfang bei dem Staatsunternehmen an. Bis ein Nachfolger gefunden ist, soll Lutz aber noch im Amt bleiben.
Eine Großbaustelle stemmt die Bahn derzeit zwischen Berlin und Hamburg. Jeder Schotterstein wird hier bewegt. Eine weitere Baustelle hat die Bahn seit heute an der Spitze. Dass der Bahnchef vorzeitig gehen muss, begründet der Verkehrsminister so.
Die Lage bei der Bahn ist dramatisch. Allein wenn Sie auf die Kundenzufriedenheit, die Pünktlichkeitswerte oder die Wirtschaftlichkeit schauen.
Richard Lutz hat die Bahn seit 2017 geführt. Schon damals war sie in der Krise. Seitdem hat sich die Pünktlichkeit der Fernzüge noch einmal verschlechtert. Das Netz ist nach wie vor marode. Das alles sei mit dem Rauswurf noch nicht gelöst, warnt die Gewerkschaft der Lokführer.
Die Personalfrage ist die eine. Wichtig ist doch jetzt, dass wir hier nicht im Sprint sind, sondern im Marathon. Es geht darum, die DB AG als Konzern, als Eisenbahn zukunftsfähig zu machen.
Seine Bahnreform will der Verkehrsminister Ende September vorstellen und bestenfalls dann auch einen neuen Bahnchef oder eine Chefin. So lange soll Lutz den Konzern noch weiterführen. Der Fahrgastverband erwartet nach dem Wechsel keine schnellen Qualitätssprünge, hofft aber auf ehrlichere Kommunikation.
Fahrgäste können sich eindeutig nicht auf kurzfristige Verbesserungen freuen. Das wird eher noch schlimmer werden. Man war ja auch nicht ganz ehrlich, was die Dauer der Sanierungsmaßnahmen angeht.
Die Generalsanierung läuft, aber wer steuert sie künftig? Auch für diese Frage brauchen Politik und Bahn, heißt es heute, noch etwas Zeit.
Wir vertiefen dieses Thema bei Tagesschau 24 gleich im Anschluss. Darin sehen Sie ein längeres Interview mit dem Fahrgastverband Pro Bahn. Nach der Machtübernahme der Taliban 2021 hatte die alte Bundesregierung verschiedene Aufnahmeverfahren für Menschen aus Afghanistan eingerichtet. Doch in Pakistan warten noch immer mehr als 2000 Afghanen auf ein Visum. Dort hat die Polizei in den vergangenen Tagen zahlreiche Menschen festgenommen, die eine deutsche Aufnahmezusage haben. Sie wurden in Abschiebezentren oder zurück in ihre Heimat gebracht.
Heute Nachmittag in Pakistans Hauptstadt Islamabad. Razzien in Unterkünften afghanischer Schutzsuchender, die auf ihre Ausreise nach Deutschland warten. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios wurden in den vergangenen Tagen bereits 280 Menschen festgenommen, 35 nach Afghanistan abgeschoben. Ihnen droht eine Verfolgung durch das Taliban-Regime. Auch er lebt in ständiger Angst, der Afghane, dessen Namen wir nicht nennen sollen. Seit mehr als einem Jahr wartet er hier trotz eines gültigen Aufnahmebescheids auf seine Ausreise. Doch das Visum für Deutschland fehlt bis heute, das für Pakistan ist abgelaufen. Vorgestern wurden seine beiden Töchter nach Afghanistan abgeschoben, erzählt er uns. Ihre Situation sei schlecht. Sie versteckten sich an einem geheimen Ort, mehr wisse er nicht. Seit zwei Tagen habe er weder gegessen noch geschlafen. Flughafen Leipzig im April. Landung des bislang letzten Aufnahmeflugs aus Afghanistan. Es sind Bilder wie diese, die die schwarz-rote Bundesregierung vermeiden will. Denn laut Koalitionsvertrag sollen die Aufnahmeprogramme beendet werden. Bundesinnenminister Dobrindt spricht von Einzelfällen, die nun geprüft werden müssten.
Dann müssen die Verfahren durchlaufen werden, das Sicherheitsverfahren, das Aufnahmeverfahren. Und nur dann kann im Einzelfall im Ergebnis entschieden werden, ob eine Aufnahme stattfindet oder ob sie nicht stattfindet.
Die Grünen werfen der Bundesregierung vor, Schutzsuchende im Stich zu lassen.
Die Bundespolizei hat diese Menschen interviewt. Das bedeutet, diese Menschen sind überprüft worden und ich weiß nicht, wohin diese endlose Prüferei führen soll. Die Bundesregierung oder Herr Dobrindt versucht hier einfach Zeit zu schinden.
Der Mann und seine Familie aus Afghanistan haben jetzt, wie schon einige andere, vor dem Berliner Verwaltungsgericht geklagt, damit ihnen ein Visum erteilt wird. Ihr positiver Aufnahmebescheid aus Deutschland ist bereits 18 Monate alt.
Presseauflauf vor dem US-Militärstützpunkt in Alaska, wo morgen das Gipfeltreffen zum Ukraine-Krieg stattfindet. Im Vorfeld dämpfte US-Präsident Trump erneut die Erwartungen. Das Treffen diene vor allem der Vorbereitung eines Dreiergipfels mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Auch aus Moskau hieß es, eine gemeinsame Erklärung sei nicht geplant. Der russische Präsident Putin äußerte sich vor seiner Abreise positiv zu den US-Bemühungen um eine Lösung.
Letztes Meeting kurz vor seinem Abflug. Präsident Putin findet dabei lobende Worte über die Trump-Regierung. Die US-Regierung unternimmt meiner Meinung nach sehr energische und ernsthafte Anstrengungen, die Kampfhandlungen einzustellen, die Krise zu beenden und zu Vereinbarungen zu gelangen, die den Interessen aller Konfliktparteien dienen. Putins Delegation nach Alaska, hochrangig besetzt mit Außen- und Verteidigungsminister. Und egal, was bei dem Treffen herauskommt, für sie schon jetzt ein diplomatischer Sieg Russlands. Für Moskau soll der Gipfel zeigen, hier treffen sich zwei Männer, die die Weltordnung bestimmen. Trump holt Putin damit aus der westlichen Isolation heraus. In Moskau schauen die Menschen mit unterschiedlichen Erwartungen auf den Gipfel. Ich erwarte schon eine Art Durchbruch von dem Gipfel. Ich hoffe, sie einigen sich auf einen Tausch von Gebieten und dass die Spezialoperation dann beendet ist. Nun, es kann nicht ohne die Ukraine entschieden werden. Schließlich geschieht das alles auf ihrem Territorium. Ich hoffe auf noch weitere Treffen. Für kremltreue Politikexpertinnen und Experten schon jetzt ein Erfolg, dass der Gipfel ohne Europäer stattfindet. Die Europäer haben es nicht geschafft, Trumps Position unter ihre Kontrolle zu bringen. Zumindest scheint das derzeit der Fall zu sein. Trump vertritt seine eigenen Positionen und es sieht nicht danach aus, als würde er dem europäischen Druck nachgeben. Während die Delegation auf dem Weg nach Alaska ist, verkünden die russischen Sender weiterhin Erfolge an der Front in der Ukraine. Bislang hat Putin nicht angekündigt, die Waffen vor und während des Gipfels ruhen zu lassen.
Unmengen an Plastik hier auf einer Deponie im Pakistan. Der günstige Kunststoff sorgt rund um die Welt für immer mehr Umweltverschmutzung. Die Vereinten Nationen wollen die Plastikflut seit langem eindämmen. Auf einer Konferenz in Genf ringen schon seit Tagen mehr als 180 Staaten um ein weltweites Abkommen dazu. Die Fronten sind allerdings verhärtet. Und ein Scheitern dieser letzten Verhandlungsrunde ist nicht ausgeschlossen. Stefanie Dott in Genf, woran hakt es bei dem Abkommen?
Die Positionen liegen schlichtweg sehr weit auseinander. Also wir hören, dass wirklich erst heute, am letzten Verhandlungstag, einige Staaten erstmals ein bisschen Kompromissbereitschaft gezeigt haben und in den geschlossenen Verhandlungen hinter verschlossenen Türen Schritte aufeinander zugemacht haben. Der Grundkonflikt ist tatsächlich, soll ein globaler Standard geschaffen werden für den Umgang mit Plastikmüll oder auch für den Umgang mit der Plastikproduktion. Da gibt es zwei Lager, einmal die erdölproduzierenden Staaten, denn Plastik wird zum Großteil aus Rohöl hergestellt, sind dafür, eben Plastikproduktion nicht zu limitieren. Auf der anderen Seite sind die Mehrheit der Staaten, darunter auch Deutschland, dafür, das Problem, wie Sie sagen, an der Wurzel anzupacken. Und hier wird es jetzt wirklich spannend, ob in den allerletzten Stunden da noch irgendein Kompromiss gelingen kann.
Tja, gibt es noch eine Chance auf eine Einigung?
Es wird hier stündlich damit gerechnet, dass das Plenum zusammenkommt, dass die über 180 Länder sich hier im Plenum treffen und einen neuen Vertragstextentwurf diskutieren. Das Ganze steht quasi noch zur Debatte vor dem Hintergrund, dass gestern erst ein Text in die Runde gebracht wurde, der die Länder zum Großteil auf die Barrikaden gebracht hat, der nämlich keine verbindlichen Regeln schafft. Und da ist jetzt die Frage, wird es noch zu einer Einigung kommen oder können sich die erdölproduzierenden Staaten durchsetzen mit ihrem Wunsch, keine Limits für die Plastikproduktion zu schaffen?
Danke, Stefanie Dott aus Genf. Ja, und wie wichtig ein solches Abkommen zur Vermeidung von Plastik wäre, zeigen wissenschaftliche Erkenntnisse. Der Mensch nimmt kleinste Plastikteile über die Nahrung, das Wasser und die Luft auf. Mediziner können diese Mikro- und Nanopartikel auch in den Zellen des Körpers nachweisen.
Dem winzigen Mikroplastik im Körper auf der Spur sind Carsten Grote und sein Team an der Uniklinik Marburg.
Hier wird sichtbar, Plastikperlen lagern sich direkt an Zellwänden an. Die Zellen nehmen Mikroplastik auf. Die Forscher konnten nachweisen, dass es einen Zusammenhang zwischen Mikroplastik und entzündlichen Krankheiten geben kann.
Das ist Rheuma, eine Gelenkerkrankung. Wir haben Diabetes quasi, ein leicht entzündliches Fettgewebe. Ist auch ein weiteres Risiko für Diabetes zum Beispiel. Und auch bei Tumorerkrankungen.
Mikroplastik steht im Verdacht, weitere Probleme zu verstärken. Zum Beispiel soll es in den Hoden die Zeugungsfähigkeit beeinträchtigen. Wenn sich Mikroplastik in der Halsschlagader ablagert, kann es die Gefahr von Herzinfarkt oder einem Schlaganfall erhöhen. Plastik und vor allem Plastikabfall sind überall zu finden. Fein zerrieben zu Mikroplastik gelangt das in unseren Organismus. Etwa wenn sich Plastik aus Flaschen oder Lebensmittelverpackungen löst. Auch feinster Reifenabrieb verteilt sich in Luft, Boden und Wasser. Bis zu 5 Gramm pro Woche nehmen wir auf, ungefähr so viel wie eine EC-Karte. Am Mikroplastik können außerdem noch andere schädliche Stoffe kleben.
Teile von Pollen, also Hausstaubsachen zum Beispiel. Man kann sich bakterielle Produkte und Pestizide, all sowas kann sich auf dem Mikroplastik anlagern.
Unklar ist noch, wie sich Mikroplastik über Jahrzehnte im menschlichen Körper bemerkbar macht.
Seit September vergangenen Jahres gibt es an allen deutschen Grenzen wieder Kontrollen. Nach Behördenangaben sind mittlerweile bis zu 14.000 Bundespolizistinnen und Polizisten im Einsatz. Die Kosten dafür liegen bei gut 80 Millionen Euro, wie jetzt eine Anfrage der Linkspartei beim Bundesinnenministerium ergab. Fast die Hälfte entfalle auf Überstunden. Hinzu kämen Verpflegung und Unterbringung der Beamten in Hotels. Erfasst wurden alle Ausgaben bis Ende Juni. In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt wird die AfD schon länger als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Das gilt seit April auch für den Landesverband in Brandenburg. Heute hat das Innenministerium in Potsdam die Begründung dafür öffentlich vorgestellt. Laut Verfassungsschutz hat sich die Partei zunehmend radikalisiert, missachtet die Menschenwürde und ist eine Gefahr für die Demokratie. Bei der Bundestagswahl im Februar wurde die AfD in Brandenburg stärkste Kraft. Die Höhe des Bürgergelds ist ein immer wiederkehrendes Streitthema. Oft kommt dann auch die Frage auf, ob die Sozialleistung so hoch ist, dass sich eine gering bezahlte Arbeit nicht lohnt. Das gewerkschaftsnahe Institut WSI der Hans-Böckler-Stiftung hat dazu jetzt Modellrechnungen angestellt und kommt zu dem Schluss, Vollzeitbeschäftigte, die Mindestlohn bekommen, haben einige hundert Euro mehr im Monat als Bezieher von Bürgergeld.
Vor 2 Jahren ist Andrei als Spätaussiedler aus Russland nach Köln gekommen. Er bekommt Bürgergeld. Für Andrei steht aber fest, er will arbeiten. Wegen des Geldes, aber auch wegen seiner Tochter.
Man kann nicht beim Kind so arbeitslos sein, weil es ist ein schlechtes Vorbild.
Arbeiten mache auch finanziell einen Unterschied, so eine neue Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Eine vierköpfige Familie hat demnach im Bürgergeld inklusive aller weiteren Leistungen 2.754 Euro pro Monat zur Verfügung. Wenn ein Elternteil mit Mindestlohn Vollzeit arbeitet, sind es zusammen mit weiteren Leistungen, wie zum Beispiel Wohngeld und Kindergeld, 3.414 Euro, also 660 Euro mehr.
Wir haben festgestellt, dass sich Arbeit immer lohnt. Jemand, der zum Mindestlohn Vollzeit arbeitet, hat in jedem Fall einige hundert Euro mehr als jemand, der im Bürgergeldbezug ist.
Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft zweifelt diese Zahlen zwar nicht an, ob sich Arbeit lohne, sei aber eine andere Frage.
Wenn ich das umrechne pro Stunde, weil ich muss auch 165 Stunden arbeiten dafür im Monat, ergibt das eine Spanne von 3 bis 4 Euro. Und das ist für viele eben nicht ausreichend, um ein Anreiz zu sein, vollzeiterwerbstätig zu sein. Zumal ja mit der Beschäftigung auch noch gewisse Kosten wie Fahrtkosten und so weiter verbunden sind.
Viele der Menschen hier wollen aber arbeiten, sagt die Leitung des Kölner Jobcenters. So wie Andrei. Er hofft bald aus dem Bürgergeldbezug raus zu sein. In einigen Wochen beginnt er eine Umschulung in der Verwaltung.
Verbrannte Erde und letzte Rauchschwaden erinnern hier an die Flammen, die kurz zuvor noch tobten. In Spanien wüten weiter starke Waldbrände. Mehr als 10.000 Einwohner mussten ihre Häuser verlassen. Mehrere Menschen verloren ihr Leben, unter ihnen Feuerwehrleute, die von den Flammen eingeschlossen wurden. Inzwischen haben die Winde etwas nachgelassen. Die Brände breiten sich nicht mehr so schnell aus. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 15. August.
Die heiße Luft wird immer feuchter und so entwickeln sich mancherorts Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial. Im Westen und Nordwesten gibt's heute Nacht gelegentlich dichtere Wolken mit einzelnen Schauern oder Gewittern, sonst ist es oft sternenklar. Der Tag beginnt meist sonnig, später tauchen dann Quellwolken auf, die regional Schauer und Gewitter bringen, stellenweise mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Heute Nacht vielerorts um oder etwas über 20 Grad, im östlichen Bergland dagegen deutlich kühler. In Küstennähe morgen unter, sonst wieder verbreitet deutlich über 30 Grad. Samstag im Süden stellenweise heftige Schauer und Gewitter, in der Nordhälfte zwar regional dichtere Wolken, aber trocken, sonst meist sonnig. In den folgenden Tagen ist es meist trocken, recht freundlich und sommerlich warm, aber nicht mehr heiß.
Ingo Zamperoni fragt in den Tagesthemen um 22.15 Uhr Bundesverkehrsminister Schnieder, welche Strategie er mit dem Rauswurf von Bahnchef Lutz verfolgt. Außerdem Feuer, verletzte Ölpest. Wir sind mittendrin bei einer Katastrophenübung vor der Insel Borkum. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.